7.35 Uhr, der Länderblick in den Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk. Die Statistiken über Rechtsextremismus sind überhöht, die Datenerhebungen zu willkürlich und wenig aussagekräftig. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen angestellt hat. Extremismus im Freistaat Sachsen, ein Länderblick von Bernhard Hohlfeld.
Von den knapp 1.500 festgestellten extremistischen Straftaten im Freistaat Sachsen sind 1.250 sogenannte Propagandadelikte, 86% also. Gewalttaten sind dagegen eher selten, machen nur 6% aus. So extremistisch, wie es die Statistik aussagt, sind die ostdeutschen Jugendlichen also nicht, lautet die Schlussfolgerung des sächsischen Verfassungsschutzes, dessen Präsident Eckhard Dietrich bilanziert.
Was auch zum Ausdruck gekommen ist, dass nicht jedes Hakenkreuz, was gemalt wurde, von einem Rechtsextremisten stammen muss. Also man sollte da auch noch etwas differenzieren und sich nicht nur von der hohen Ziffer Propagandadelikte täuschen lassen.
Besonders von Schulkindern werden Hakenkreuze und ähnliche Symbole in größerer Zahl an Fassaden und Plakatwände gemalt. Darin sieht Dietrich mehr eine Art Kraftmeierei als einen extremistischen Hintergrund. Mitglieder des Verbandes der Opfer des Stalinismus sehen die Extremismusstatistik in einer anderen Hinsicht als realitätsfern an. Der Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Sigmar Faust, sieht den Fehler nicht in einer zu hohen Feststellung rechter, sondern in einer Vernachlässigung linksextremer Akte.
Dass zum Beispiel mit Hammer und Sichel, mit FDJ-Emblem oder DDR-Symbolen ungestraft umgegangen werden, obwohl wir da heute wissen, dass mindestens dieser kommunistische Wahnsinn 80 Millionen Menschenopfer gefordert hat. Da ist eine Ungleichbehandlung da. Das bringt ja auch Verzerrung, wenn hier die Linksextremen sozusagen mit ihren Symbolen nicht bestraft werden und nur die NS-Symbole nehmen. Das provoziert Jugendliche und damit wird das hochgeschaukelt, die rechte Propaganda.
Selbst das öffentliche Zeichnen des RAF-Sterns falle nicht mehr unter den Extremismusbegriff. Landesverfassungsschutzpräsident Dietrich bestätigt, dass auf dem Index seiner Behörde erheblich mehr rechts- als linksextreme Symbole stehen. Besonders absurd, das Tragen des FDJ-Hemdes, der Vereinskleidung der DDR-Jugendorganisation, ist im Westen verboten, im Osten dagegen nicht. Dietrich?
Die Polizei ist gehalten, wenn sie also jetzt irgendwelche solche Hemdenträger mit Emblemen feststellt, das erstmal festzustellen. Und die Staatsanwaltschaft wird dann prüfen, war der Hemdenträger jetzt einer aus dem Altbundesland? Ja? Oder war das hier also etwas absurd? Und ich muss dann sagen, diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt.
Ungeklärt ist aber auch die Bewertung zahlreicher rechter Propagandamittel. Und so harmlos wie es scheint, ist diese Art von Delikten nicht. Die Sonderkommission Rechtsextremismus des Landeskriminalamtes Sachsen beobachtet ein regelrechtes Aufblühen einer neuen rechten Ikonografie. Beispiel, eine schlicht aussehende 88 symbolisiert zweimal den achten Buchstaben des Alphabets. Haha, Heil Hitler. Bernd Wagner, der Leiter des Zentrums Demokratische Kultur Berlin, findet solche Symbole immer öfter bei Schulveranstaltungen ganz offen am Hemdkragen getragen. Nach seiner Erfahrung nutzen Rechtsextremisten diese scheinbar banalen Propagandamittel gezielt zum Stimmenfang.
Wenn man die ganzen Surrogate noch verfolgen würde, dann werden gigantische Zahlen gegeben. Also es gibt Kommunen, wo besonders starke Szeneverbände existieren, wo auch Meinungsführerschaften schon hergestellt sind. Und das reicht nicht nur in die Schulklassen hinein oder in die Jugendfreizeiteinrichtungen, sondern es gibt auch Kommunen, wo das Demokratiesystem sozusagen in eine Vogelstrauß-Situation gedrängt wird.
Nach Ansicht Wagners reicht es nicht aus, einfach immer neue verfassungsfeindliche Symbole auf die Verbotsliste zu setzen. Mit Sorge beobachtet er das Abschieben von Verantwortung durch die Politik auf die Polizei, von der Polizei auf die Schule, von dort auf die Sozialarbeit und weiter auf die Eltern. Gemeinschaftsinitiativen auf kommunaler Ebene fordert er. So wie es der Verein Steinhaus in Görlitz tut. Er ist ein offener Club, in den Rechte und Linke kommen. Er hat es geschafft, Rechtsorientierte und Linke zu Fußball- und Tischtennisturnieren gegeneinander antreten zu lassen und so das Gewaltpotenzial in der Stadt abzubauen. Nur, dem Verein Steinhaus sind für dieses Jahr die Fördermittel deutlich gekürzt worden.
Der Länderblick von Bernhard Hohlfeld.
SWR 2 aktuell.
Es ist 12 Uhr. SWR 2 aktuell, die Zeit 12 Uhr und 30 Minuten.
Zeitlupe.
Am Mikrofon ist Michael Altrichter. Langsam aber sicher wird in Europa die Nachhaltigkeit entdeckt. Das heißt, in der europäisch geförderten Landwirtschaft beispielsweise werden immer öfter nicht einfach nur Produkte gefördert, die morgen schon vielleicht nicht mehr nachgefragt werden, sondern in schwierigen Gebieten soll etwas entstehen, was den Bewohnern Zukunft sichert. Auch die Umwelt spielt dabei eine Rolle. So zog unlängst eine sogenannte Sustainable Mystery Tour durch die Lande, von Estland über Ungarn bis hinunter nach Portugal, stellte in ländlichen Gebieten Projekte vor, die die Umwelt schonen und Arbeitsplätze schaffen. 35 einschlägige Initiativen sind in einem europäischen Netzwerk für nachhaltige Entwicklung zusammengeschlossen. Michael Fischer berichtet davon.
Das polnische Unternehmen Alfred möchte mit seinem gleichnamigen Sprudelwasser dem US-Multi Coca-Cola in der Region Dolina Strugo Konkurrenz machen. Im südösterreichischen Lesachtal übernahm eine Bürgerinitiative den einzigen Supermarkt der Gegend, weil er geschlossen werden sollte, und half auf diese Weise, die Abwanderung der Bauern zu stoppen. Pellworm hat sich dank seiner Biobauern zu einer grünen Nordseeinsel entwickelt, die nun völlig auf erneuerbare Energien umstellen will. Und die Serra de Caldeiro, die völlig verarmte Bergregion im Süden Portugals, wird zum Modell für menschen- und umweltgerechte Entwicklungspolitik. Politischer Höhepunkt der Wanderausstellung war jedoch der Halt im Europäischen Parlament in Brüssel. Bei einem Treffen mit den Organisatoren kündigte EU-Agrarkommissar Franz Fischler an, dass er schon ab diesem Jahr 5 Milliarden Mark für die ländliche Entwicklung bereitstellen werde. Netzwerksprecher Hannes Lorenzen.
Man darf es nicht überschätzen, weil darin ja schon Maßnahmen aus der alten Reform übernommen werden, also die sogenannten Agrarumweltmaßnahmen, der biologische Landbau hat davon profitieren können. Aber insgesamt ist es ein Ansatz, eben mehr zu tun, als nur noch zu produzieren. Bisher war die Agrarpolitik immer darauf ausgerichtet, nur zu produzieren, und zwar mehr und immer rationeller und mit immer weniger Menschen und mit immer weniger Rücksicht auf die Umwelt. Und hier ist ein Ansatz, wo man sagen kann, die Europäische Union gibt einen Rahmen vor, in dem gesagt wird, wenn ihr öffentliche Gelder in Anspruch nehmt, dann achtet gefälligst auf die Umwelt und dann achtet auch darauf, dass Menschen im ländlichen Raum anständig beschäftigt werden.
Sollte sich Fischler bei den anstehenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat über die Agenda 2000 durchsetzen, so stünden der ländlichen Entwicklung ab der Jahrtausendwende pro Jahr sogar 9 Milliarden Mark zur Verfügung, 10% des jährlichen Agrarbudgets der EU. Bislang werden im Rahmen des LEADER-2-Programms lediglich 700 Millionen Mark pro Jahr aufgewandt. Mit der Aufstockung ginge eine alte Forderung des Netzwerkes in Erfüllung. Die 1994 gegründete Organisation fordert, dass im Zuge der Reform der EU-Struktur- und Agrarfonds mehr Gelder für die nachhaltige ländliche Entwicklung bereitgestellt, dafür aber die Subventionen für die Industrialisierung und Konzentration der Landwirtschaft in wenigen Regionen eingestellt werden. Denn die herkömmliche EU-Agrarpolitik hat fatale Folgen. Mit Preissenkungen für landwirtschaftliche Produkte soll die europäische Landwirtschaft auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig gemacht werden. Eine solche Politik der Abwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse lädt aber nicht zu einem behutsameren Umgang mit Pflanzen und Tieren ein, kritisiert Hannes Lorenzen. Sie eröffnet auch keine Spielräume für eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik in der Landwirtschaft. Im Gegenteil, diese Politik führt zwingend zu immer neuen Rationalisierungsmaßnahmen in Großbetrieben, zu Stilllegung von Kleinbetrieben und zur Landflucht. Das Beispiel Portugal zeigt, von den rund 30 Milliarden Mark, die Portugal aus den EU-Agrar- und Strukturfonds für die 5 Jahre von 1994 bis 1999 erhält, werden lediglich 260 Millionen Mark für die nachhaltige ländliche Entwicklung ausgegeben, zum Teil für Projekte in der Serra de Caldeiro. Die keine 20 Kilometer von der boomenden Touristenküste der Algarve entfernte Bergregion gehört zu den ärmsten und unterentwickeltsten Regionen Europas. Korkeichen und Kiefernwälder bestimmen das Bild der Landschaft. Die Monokulturen führen jedoch zu Erosion und Arbeitslosigkeit. Zurückbleiben die Alten und Bedürftigen. So ist es auch im kleinen, fast verfallenen Dörfchen Valle Rosa. Im Tal der Rose lebt Luisa Rodriguez mit ihrem Mann.
Nu, Portugal, Portugal, nu vive.
Wir Portugiesen sind sehr arm. Vor allem die Leute, die auf dem Land arbeiten, leben im Elend. Den Beamten und Beschäftigten in der Industrie, denen geht es noch ganz gut. Aber uns auf dem Land geht es miserabel.
In der Serra und im angrenzenden Alentejo wohnen per Quadratkilometer durchschnittlich nur noch 16 Menschen. Die meisten davon alte. Die Jungen haben sich in den Touristenzentren verdingt. Oder leben in den Trabantenvierteln rund um die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Diesen Ausweg nehmen viele junge Leute, auch aus den anderen Bergregionen Portugals. Knapp die Hälfte der 10 Millionen Portugiesen lebt bereits in den Industriezentren um Lissabon und Porto. Den Teufelskreis von Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Zentralisierung in Ballungsgebieten will EU-Agrarkommissar Franz Fischler mit der Förderung nachhaltiger Entwicklung im ländlichen Raum durchbrechen. Um dieses im Reformprogramm der EU-Kommission mit dem Namen Agenda 2000 vorgestellte Konzept auch umsetzen zu können, arbeitet der Kommissar mit Umwelt- und alternativen Entwicklungsverbänden zusammen. Eine dieser Organisationen ist das Netzwerk für Erfahrungen mit nachhaltiger ländlicher Entwicklung, das Mitglieder in 15 Ländern Europas hat. Die portugiesische Mitgliedsorganisation Inloco fördert knapp 100 lokale Beschäftigungsinitiativen mit EU-Geldern. In Loco unterstützt sehr vielfältige Projekte, die den Leuten das Leben in ihrer Region erleichtern. Zum Beispiel wird ein Bus finanziert, der vollgepackt mit Spielen ist und von Schule zu Schule fährt, um die Schüler mit zusätzlichem Unterrichtsmaterial zu versorgen. Denn die Dorfschulen sind winzig und entsprechend schlecht ausgerüstet. Häufig gibt es nur 4 oder 5 Schüler pro Schule. Das hat 2 Gründe. Zum einen liegen die Dörfer in den Bergregionen der Algarve und des Alentejo oft 20 oder 30 Kilometer weit auseinander. Zum anderen gibt es in den Dörfern wenig Kinder. Der Bus bringt also Abwechslung in das Schulleben und verbindet die sehr isolierten Schulen. Generell unterstützt in Loco Gruppen oder auch einzelne Leute bei der Verwirklichung von Projekten, die Arbeitsplätze schaffen und Anstöße geben, das Leben in den Dörfern wieder attraktiv zu machen. Dazu gehören Kindergärten, Tischlereien und Biobauernhöfe. Am erfolgreichsten war aber bislang das Projekt Bergmarkt, erklärt Alberto Melo, der in Loco vor 13 Jahren gegründet hat und heute noch leitet.
We have started what we call the Mountain Fair.
Wir haben den Bergmarkt mit Geldern des europäischen LEADER-Programms ins Leben gerufen. Der 3-tägige Markt wird seit 1992 2-mal im Jahr in der Serra abgehalten. Etwa 150 Handwerker aus den umliegenden Dörfern können dort ihre Produkte verkaufen. Mit dem, was sie auf beiden Märkten verkaufen, verdienen sie rund die Hälfte ihres Jahreseinkommens. Die Existenz dieser Märkte ist aber noch aus einem anderen Grund sehr wichtig. Die Produzenten der Serra werden bekannt und können ihre Produkte auch während des Jahres leichter verkaufen.
Projekte dieser Art möchte die EU-Kommission in Zukunft stärker unterstützen. Weil die Mittel knapp sind, soll ein Teil des Agrarhaushalts dafür verwendet werden. Der Versuch, aus der Agrarpolitik langfristig eine Strukturpolitik für den ländlichen Raum zu machen, stößt allerdings auf erbitterten Widerstand, erklärt der grüne Agrarexperte im Europäischen Parlament, Friedrich Wilhelm zu Baringdorf.
Alle diejenigen, die mit diesem Interventionssystem Geld gemacht haben, da sind Milliarden reingeflossen, sind natürlich Gegner dieser Aufweichung. Alle diejenigen, die sagen, weswegen soll eine bestimmte Art der Produktion staatlich unterstützt werden, wenn andere nicht vom Staat gestützt werden, sind dafür, dass es zu dieser Auflockerung kommt. Und hier läuft es dann so ein bisschen Nord-Süd. Die südeuropäischen Länder sagen, wir für unseren klassischen Produkte bekommen nicht diese Stützung, sondern im Wesentlichen gehen die ganzen Milliarden in die klassischen Nordprodukte. Und von daher entsteht hier eine Verwerfungslinie, sodass die Südländer stärker die Reform, also den Ausstieg aus dieser Intervention stützen, während die Nordländer ihre Privilegien verteidigen wollen.
Vor allem die alte Bundesregierung war gegen den Vorschlag der Kommission. Sie befürchtete, dass langfristig alles Geld in die Strukturpolitik für den ländlichen Raum fließen würde, während für den klassischen Agrarbereich, also für die Produktion und den Export von landwirtschaftlichen Gütern, nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung stünden. Allerdings muss auch der neue Landwirtschaftsminister Rücksicht auf den Deutschen Bauernverband nehmen. Eine einflussreiche Lobby in Bonn und Brüssel, die sich gegen Reformen auf ihre Kosten sperrt.
Von der europäischen Entdeckung der Nachhaltigkeit berichtete Michael Fischer.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Dirk Müller am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen. Gleich 7:35 Uhr, 5 Minuten nach 7:30 und weiterhin die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk zu unserem Länderblick. Arbeitszeiten, die sich am Familienleben orientieren und den Beschäftigten größtmöglichen Spielraum lassen, hatte das saarländische Familienministerium vor 2 Jahren beschlossen. Andere Länder könnten sich dieses Projekt zum Vorbild nehmen, hieß es damals optimistisch. Nun zog man im Saarland Bilanz. Ein Beitrag von Georg Wagner-Jourdain.
Die elektronische Stechuhr zeigt es an. Frau Schmitz und Herr Weber haben ihre Tarifarbeitszeit von 38,5 Stunden bereits in 4 Tagen erledigt, können also ein paar Stunden freinehmen oder gar einen ganzen Tag zu Hause bleiben. Das ist eines der spürbaren Ergebnisse eines bundesweit interessanten Modellversuchs im saarländischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales. Ministerin Barbara Wackernagel-Jakobs zu Mitarbeitermotivation durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Servicefreundlichkeit.
Wir haben gesagt, bei uns kann jeder arbeiten zwischen 7 und 19 Uhr. Und er kann so viele Stunden machen an einem Tag, wie er möchte, oder auch so wenig Stunden, wie es aus jetzt mal familiären Bedürfnissen auch notwendig ist. Aber er hat natürlich auch dafür zu sorgen, dass den dienstlichen Erfordernissen Rechnung getragen wird. Das heißt konkret, er hat sich im Team abzustimmen, in seinem Referat, in seiner Abteilung. Er hat dafür zu sorgen, dass wenn er, sie nicht anwesend ist, das Telefon umgestellt ist, sodass also kein Anruf ins Leere geht und dass da entweder jemand ist, der oder die auch kompetent Auskunft geben kann.
Wie ist nach zweijährigem Probelauf die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, bei den Kunden?
Bei beidem mittlerweile sehr gut. Bei den Mitarbeitern war es am Anfang so, dass ich glaube 3/4 war eigentlich spontan begeistert und hat gesagt, das ist eine Chance und man traut uns etwas zu. Dem müssen wir auch gerecht werden. Es gab ein Viertel, die waren misstrauisch. Die hatten irgendwie gedacht, das ist eine kleine Gemeinheit verpackt in ein flexibles Modell. Dieses Viertel haben wir, glaube ich, letztlich auch überzeugt. Die Resonanz bei den sogenannten Kunden, nenne ich das jetzt mal, im Ministerium hat ja nicht so die klassischen Kunden, aber wir kooperieren natürlich mit vielen Institutionen, viele Antragsteller, war nach einer Befragung absolut positiv. Es war am Anfang nicht immer so, das will ich einräumen, dass das mit dem Telefonumstellen geklappt hat. Also da hat es doch im ersten Jahr häufiger eines Gespräches oder einer Ermahnung auch bedurft, dass in den Abteilungen dieses sichergestellt wird. Aber insgesamt ist die Resonanz auch von Seiten derer, die mit uns zu tun haben, nur positiv.
Auch Teilzeitarbeit ist in diesem Konzept weiterhin möglich.
Wir haben schon vor diesem Modell in unserem Ministerium dafür geworben, dass ich offen bin für jede Art von Teilzeitgestaltung, die jemand haben möchte, mit Rückkehrzusage. Bei uns kann jeder auf eine krumme Stundenzahl 31,3 oder 28,7, das ist mir eigentlich ganz egal, reduzieren. Wir bündeln auch Stellenreste und besetzen sie dann sozusagen als halbe Stelle oder Dreiviertelstelle nochmal nach. Und wenn jemand beides verknüpft, dann ergeben sich da Chancen und Modelle, die ganz andere Arbeitsrhythmen beinhalten.
Nach bestandener Testphase soll das flexible Arbeitszeitmodell in eine neue, für alle Ministerien zuständige Landesarbeitszeitverordnung einfließen. Ministerin Wackernagel-Jacobs.
Die positive Erfahrung unseres Modells hat eigentlich nun mittlerweile so viel auch Ministerien hier im Saarland beeindruckt, dass andere Ministerien jetzt nachziehen und ich hoffe, dass das auch in anderen Ländern Schule macht.
Aus Saarbrücken heute unser Länderblick mit einem Beitrag von Georg Wagner Jotta.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute mit Frank Capellan im Studio. Einen schönen guten Morgen.
Wir haben gesagt, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Daran werden wir uns halten.
Ab morgen also muss er sich an seinen Worten und Taten messen lassen. Für Bundeskanzler Gerhard Schröder läuft heute die 100-tägige Schonfrist ab. Eine Frist, die übrigens historisch auf Napoleon zurückgehen soll und die Zeit zwischen der Rückkehr Bonapartes aus der Verbannung auf Elba bis zu seiner endgültigen Niederlage bei Waterloo beschreibt. Ein schnelles Waterloo ist Rot-Grün vor der Bundestagswahl vorhergesagt worden, soweit ist es nicht gekommen. Allerdings wird auch in den eigenen Reihen zugegeben, dass beim rot-grünen Start viele Fehler passiert sind. Unser Bonner Kollege Friedbert Meurer zieht eine Bilanz der ersten 100 Tage Rot-Grün.
Realismus und Tatkraft sind uns wichtiger als Ideologie. Wir werden deshalb nicht alles anders machen, aber wir werden es wirklich besser machen.
Das Regierungsmotto von Bundeskanzler Gerhard Schröder klang bescheiden. Radikal werde der Wandel schon nicht werden. Der Kanzler als Großmoderator. Nach diesem Prinzip hat er schon mindestens zweimal ein Machtwort sprechen und die Notbremse ziehen müssen. Bei der Reform der 630 Marktjobs und im Atomstreit auch um den Preis, den Koalitionsvertrag zu verletzen. Der gleich mehrmals typierte Umweltminister Jürgen Trittin versuchte, die politische Niederlage der Grünen zu kaschieren.
Zur Kenntnis zu nehmen ist, dass die Vertreter der Atomindustrie ausdrücklich und nachdrücklich betont haben, dass sie das Primat der Politik anerkennen.
In Wahrheit wähnt sich die Atomindustrie oben auf. Regierungen kommen und gehen, höhnt die Lobby, aber die Atomkraft bleibt bestehen. Der Streit um Atomrecht und Wiederaufarbeitung hat bisher für den schwersten Konflikt in der Regierung geführt. Kein Wunder, dass die grüne Parteisprecherin Antje Radtke mit gemischten Gefühlen Bilanz der ersten 100 Tage zieht.
Die Bilanz ist sicherlich nicht auf einen Punkt zu bringen. Es hat sehr lebendige, turbulente Wochen gegeben in dieser Regierungskoalition. Ich würde unterm Strich sagen, wir haben sehr viele Projekte auf den Weg gebracht, die sich Rot-Grün auch vorgenommen hat. Aber es gibt auch noch viele Dinge, die wir in Zukunft verbessern müssen. Der Politikstil, der Umgang miteinander muss besser werden. Und ich denke auch teilweise, das grüne Profil könnte noch etwas deutlicher werden.
Ärger über Pannen und Pleiten gibt es auch in der SPD, aber die Fraktion kann an der Basis bei aufkommender Unzufriedenheit darauf verweisen, die Wahlversprechen eingehalten zu haben. Versprochen und Wort gehalten lautet die Devise. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wilhelm Schmidt.
Jeder meckert rum über das, was noch nicht mal im Gesetzesblatt steht, über Ökosteuer, Atomausstieg oder sonst was. Und wenn ich dann frage, wer schreibt uns denn mal ein Dankeschön dafür, dass wir also die Steuern gesenkt haben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wer schreibt uns ein Dankeschön dafür, dass wir die Rentenkürzungen verhindert haben? Wer schreibt uns ein Dankeschön dafür, dass wir den Gesundheitsbereich entlastet haben von Eigenbeteiligung der Patienten und Versicherten? Muss ich sagen, das ist dann schon manchmal ein bisschen misslich.
Nach den ohnehin turbulenten ersten Monaten und den Wirren um Steuerreform, Ökosteuer oder 630-Mark-Jobs gestand Gerhard Schröder ein, Fehler gemacht zu haben. Gute Vorsätze fürs neue Jahr wurden gefasst.
Ich würde selbstkritisch akzeptieren, dass wir vielleicht zu schnell zu vieles gewollt haben. Dieser Zeitdruck, unter den wir uns selber gesetzt haben, der hat zu der einen oder anderen handwerklichen Schwäche geführt, die dann ja auch kritisiert worden ist. Dass das kritisiert worden ist, völlig in Ordnung, stört mich auch nicht, aber man muss daraus lernen.
Learning by doing, das sehen manche als Politikstil von Rot-Grün. 16 Jahre saß man auf den harten Bänken der Opposition. In der Tat hapert es an allen Ecken und Enden immer noch an Abstimmung. Das soll anders werden, verspricht SPD-Fraktionschef Peter Struck.
In der Ruhe liegt die Kraft und die Fraktion selbst wird auch darauf achten, dass wir nur noch Gesetze tatsächlich dann einbringen, die vorher hieb- und stichfest, auch was juristische Dinge angeht, geprüft worden sind.
Wer viel tut, macht auch Fehler, verteidigen sich die Matadoren. Immerhin haben man doch den Reformstau aufgelöst. Neue Hindernisse aber türmen sich auf. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kinderbesteuerung reißt einen Krater in den Haushalt und erschwert massiv die Finanzierung der geplanten Steuerreform. Der Tarifstreit in der Metallindustrie droht das Bündnis für Arbeit zu belasten. Gegen die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts läuft die Opposition Sturm. Überraschend herrscht gerade da weitgehend Geschlossenheit und Ordnung, wo man es überhaupt nicht erwartet hat, in der Außenpolitik. Zwar mahnen grüne Politiker wieder ein UN-Mandat für NATO-Luftangriffe im Kosovo an, doch genau das hat die Koalition einschließlich einer klaren Mehrheit der Grünen schon am 16. Oktober im Bundestag abgesegnet. Außenminister Fischer hält sich an seine Devise.
Deswegen haben wir deutsche Sonderwege ausgeschlossen. Wir wollen mit unseren Partnern eine zukünftige Außenpolitik machen und nicht gegen unsere Partner.
Neben der Außenpolitik fordert die deutsche EU-Ratspräsidentschaft den vollen Einsatz der Regierung. Der Kanzler will Deutschland finanziell entlasten, ist genauso aber an einem erfolgreichen Gipfel in Berlin interessiert. Auch hier steht Bonn unter Zeitdruck. Bis zum 25. März, den Gipfeltermin, muss der Kompromiss zur Agenda 2000 zu Wege gebracht sein.
Soweit der Bericht von Friedbert Meurer aus Bonn.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 216. An den politischen Diskussionen, die montags von 10.10 Uhr bis 11.30 Uhr gesendet werden, können sich auch die Hörer beteiligen, indem sie während dieser Zeit beim Sender anrufen. Am 24. August ging es in dieser Sendung um die Sozialhilfe. Der Staat sorgt nicht nur dafür, dass niemand verhungern muss, sondern zahlt so viel Sozialhilfe, dass jeder Bürger unter menschenwürdigen Bedingungen leben kann.
Unter den 3 Millionen Sozialhilfeempfängern sind viele, die arbeiten könnten und auch arbeiten wollen, aber keine Arbeit bekommen. Aber natürlich gibt es auch Leute, die lieber von der Sozialhilfe leben, als zur Arbeit zu gehen. Wer berufstätig ist, muss seinen Beitrag für die Arbeitslosenversicherung bezahlen und wenn man arbeitslos wird, bekommt man Arbeitslosengeld. Aber wie lange man das bekommt, hängt davon ab, wie lange man die Versicherungsbeiträge bezahlt hat. Wer dann immer noch arbeitslos ist, bekommt Arbeitslosenhilfe, aber nur dann, wenn er zu wenig Geld hat, um davon leben zu können. Und als Arbeitslosenhilfe bekommt man von Jahr zu Jahr etwas weniger. Wer lange arbeitslos ist, muss irgendwann zum Sozialamt gehen. Da wird dann aber erst geprüft, ob man noch Ersparnisse hat oder ob einem Verwandte helfen können. Solange man Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bekommt, hilft einem das Arbeitsamt bei der Arbeitssuche. Aber wenn man Sozialhilfe bekommt, ist das Arbeitsamt nicht mehr für einen zuständig. Da die Städte die Sozialhilfe bezahlen müssen, bemühen sich die Sozialämter auch, den Sozialhilfeempfängern wieder Arbeit zu vermitteln. Einige Städte geben unabhängigen Organisationen Geld dafür, dass sie den Sozialhilfeempfängern bei der Arbeitssuche helfen. Eine solche Organisation kommt aus Holland und arbeitet schon seit 2 Jahren, auch in Deutschland. Aber es ist sehr schwer, Leute, die schon seit vielen Jahren arbeitslos sind, wieder an einen Arbeitgeber zu vermitteln. Deshalb kümmert sich da ein Berater nur um 10 oder 20 Arbeitslose, während ein Berater beim Arbeitsamt 800 oder 900 Arbeitslose in seiner Kartei hat. Am besten wäre es, wenn man erreichen könnte, dass jeder Arbeitslose schon nach ein paar Monaten wieder Arbeit bekommt. Es gibt aber nicht genug gut bezahlte Arbeit für alle. Deshalb müsste man zusätzlich zum ersten Arbeitsmarkt, auf dem die Arbeitnehmer von den Betrieben, bei denen sie beschäftigt sind, bezahlt werden, und zum zweiten Arbeitsmarkt des öffentlichen Dienstes, auf dem man vom Staat bezahlt wird, aber ungefähr ebenso viel verdient wie bei einer Firma, noch einen dritten Arbeitsmarkt für schlecht bezahlte Arbeit schaffen. Da müsste der Staat die Löhne subventionieren, weil es Arbeit gibt, die nicht getan wird, weil niemand dafür so viel bezahlen will, dass derjenige, der diese Arbeit macht, davon leben kann. Dann müsste man sich überlegen, wo es solche öffentlich bezuschussten Arbeitsplätze geben sollte, zum Beispiel beim Umweltschutz, bei der Wiederverwertung von Abfällen oder im sozialen Bereich. Dann müssten die Arbeitslosen aber auch bereit sein, Arbeit zu machen, die nicht ihrer Ausbildung entspricht. Jeder möchte in dem Beruf arbeiten, den er erlernt hat, und wer etwas anderes macht, als was er gelernt hat, hat sehr schlechte Aussichten, später noch einmal Arbeit zu bekommen, die seiner Berufsausbildung entspricht. Wer Sozialhilfe bekommt, muss fast jede Arbeit annehmen, die man ihm anbietet, oder er muss auf die Sozialhilfe verzichten. Viele Arbeitslose sind von sich aus dazu bereit, jede Arbeit zu machen, aber wenn das nur eine vorübergehende Beschäftigung ist, hat das keinen Sinn. Man möchte einigermaßen sicher sein, dass man nicht nach kurzer Zeit wieder etwas anderes machen muss, denn Arbeit macht nur Freude, wenn man selber mit seiner Arbeit zufrieden ist, und um etwas gut zu machen, muss man das lernen. Das tut man aber nur, wenn man denkt, dass man seine Kenntnisse und Erfahrungen sein ganzes Leben lang verwenden kann und das, was man selber gelernt hat, auch an andere weitergeben kann. Was für einen Beruf man hat, ist nicht wichtig, sondern dass man einen Beruf hat. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 216. Danke.